Krebs, was nun? Von und mit Nils Glaubke.
Herzlich willkommen zur 37. Folge von Krebs, was nun? Mir zugeschaltet ist Professor Dr. Medlas Budeus. Er ist leitender Arzt der Martini-Klinik im UKE. Guten Tag, Herr Budeus.
Hallo, Herr Glaubke. Danke für die Einladung.
Von meiner Seite auch vielen, vielen Dank, dass Sie im Podcast sind und wir heute über Prostatakarzinom sprechen können, über Prostatakrebs. Ich kenne Sie ganz gut. Sie sind mein behandelnder Arzt. Bin bei Ihnen in der Prostatavorsorge. Vielleicht können Sie sich noch mal selbst vorstellen, damit mein Publikum Sie auch mal kennenlernt.
Ja, mein Name ist Lars Budeus. Ich bin Urologe in Hamburg in der Martini-Klinik. Das ist eine Tochtergesellschaft des UKE. Ich habe erst nach der Medizinausbildung, nach dem Studium mich mit der Chirurgie beschäftigt und bin dann in die Urologie gewechselt. Zunächst drüben im UKE, damals noch unter dem ehemaligen Ordinarius Professor Huland, angefangen. Und nachdem dann die Martini-Klinik, das ist eine Spezialklinik, auf dem Campus des UKE gegründet wurde, bin ich auch in die Martini-Klinik gewechselt. Und das hat auch so seinen Grund, weil das ganz Besondere an dieser Klinik ist, dass wir eine sogenannte Integrated Practice Unit sind. Das heißt, das ist eine Einheit oder eine Abteilung, die sich letztendlich einem Krankheitsbild widmet und das von allen Parametern, also klassisch interdisziplinär. Das heißt, ja, ich bin Urologe, ich operiere viel, aber wir haben hier unter einem Dach die Strahlentherapie, die enge Kooperation zur Pathologie, zur Humangenetik, zu den Internisten, zu den Onkologen und das alles entlang des Prostatakarzinoms, sodass eigentlich gar nicht das klassische Behandlungsschema bei uns im Vordergrund steht. Das heißt, wenn der Patient eine strahlentherapeutische Fragestellung hat, geht er zum Strahlentherapeuten oder eine chirurgische Fragestellung hat, dann geht er zum Chirurgen, sondern dass wir eigentlich alles unter einem Dach hier machen können. Und das reizt mich so. Und jetzt bin ich hier seit, 2008, glaube ich, und sehr zufrieden.
Ich wollte sagen, das ist schon eine lange Zeit für einen Arzt. Sonst hört man ja meistens immer, dass die irgendwo Stationen wechseln an 2008. Das ist ja wahnsinnig lang. Also Sie wurden mir auch empfohlen, weil Sie sich mit erblichen Krankheiten auskennen. Also bei mir ist ja das die Keimbahnmutation BRCA2. Vielleicht kommen wir später auch nochmal so ein bisschen bei der Vorsorge zu den erblichen Bedingungen, die man bei Prostatakrebs hat. Fangen wir aber ganz am Anfang an vielleicht. Das Prostatakarzinom ist bei Männern, klar, die meiste oder meistverbreitete Krebsart, aber insgesamt auch auf Platz 3. Was muss man dann tun, um sowas, ich sag mal, zu verhindern? Welche Vorsorge ist überhaupt gesetzlich oder bei den gesetzlichen Krankenversicherungen integriert, abgedeckt? Und was empfehlen Sie vielleicht unseren Zuhörern noch nebenbei zu machen? Was ich schon sagte, vielleicht auch als Unterschied, wenn man erblich vorbelastet ist. Also einmal für den Otto-Normalverbraucher und dann vielleicht, wenn man eine Keimbahnmutation hat und oder, ich sag mal, Vater oder Bruder schon Prostatakrebs hatte.
Ja, das sind viele gute Fragen. Also prinzipiell, ich beschäftige mich ja, wir sind ja hier so aufgebaut, jeder operiert in der Regel 3 Tage die Woche, 1 Tag Forschung, 1 Tag Sprechstunde und in der Sprechstunde kümmere ich mich dann um die Diagnostik, speziell die Früherkennung des Prostatakarzinoms, so waren wir ja zusammengekommen. Und da wissen wir, dass wir beim Prostatakarzinom ein gewisses Problem haben. Das heißt, es gibt enorm viele Prostatakarzinom-Fälle oder Patienten, die haben zwar ein Prostatakarzinom, aber das Prostatakarzinom, das bedroht die gar nicht so richtig. Das heißt, die haben zwar ein Prostatakarzinom, gerade ältere Männer, 70, 75, 80 Jahre, aber was ganz anderes steht im Vordergrund, das normale Alter oder aber auch eine Herzerkrankung, eine Lungenerkrankung. Und dementsprechend ist natürlich als Arzt der Wunsch, gerade die Patienten früh zu diagnostizieren, wo das nicht so ist, dass es in Anführungszeichen wenig ausmacht oder wo andere Komorbiditäten im Vordergrund stehen, sondern wir wollen ja den Patienten helfen, die jung sind, zum einen, die möglicherweise auch Tumore haben, wenn sie die haben, die eher aggressiver sind und vor allen Dingen die dementsprechend schneller wachsen. Und die wollen wir diagnostizieren. Und da hat sich dann als gewisse Analogie, als Vergleichbarkeit zum Brustkrebs herausgestellt, dass die Familienanamnese möglicherweise, ich formuliere hier noch ein bisschen offen, eine große Bedeutung hat. Konkret, der klassische PSA-Wert, wenn wir in die Leitlinien gucken, die frühe Erkennung über den PSA-Wert, das ist ein Eiweiß, was aus der Prostata kommt, die wird im Grunde genommen ab 45 Jahren empfohlen. Nach ausführlicher Aufklärung, und da sind nicht die Kliniken Ansprechpartner, sondern das machen die niedergelassenen Urologen, die natürlich auch Ultraschall machen, die Tastuntersuchungen machen, die sind da prinzipiell die Ansprechpartner und auch die richtigen Leute. Aber es gibt natürlich auch Patienten mit einer familiären Belastung oder wo es Sonderfälle gibt. Und da wird das dann auch schon früher empfohlen, beispielsweise ab 40 Jahre. Neben dem PSA-Wert ist generell die Höhe des PSA-Wertes relevant, weil man weiß, der PSA-Wert alleine ist jetzt nicht so ein Gatekeeper. Da kann man nicht sagen, da gibt es einen Wert, über der Schwelle ist es schlecht, unter der Schwelle ist es alles gut, sondern es ist alles fließend. Und deshalb ist es an sich auch sinnvoll, wenn jemand, der sich damit gut auskennt, also namentlich der niedergelassene Urologe zunächst, sich das anguckt, das Zusammenspiel, Alter, Prostatagröße, mal eine Entzündung in der Prostata und PSA-Wert, weil die ganzen Faktoren können dazu führen, dass der PSA-Wert erhöht ist, falsch normal erhöht und dann was vorgaukelt. Führt dazu, dass der Patient erstmal unheimlich geschockt ist und denkt, Mensch, ich habe einen erhöhten PSA-Wert, vielleicht habe ich einen Tumor und dann eine große Abklärungsspirale angeschoben wird. Das ist nicht im Sinne der Ärzte, das kann nicht richtig gute Medizin sein, sondern wir wollen ja sehr spezifisch, also gezielt, diejenigen haben mit einem Test, wo wir eine hohe Trefferquote haben. Und dann sucht der Urologe eher diejenigen raus, die beispielsweise jünger sind oder wo die Kinetik, die Anstiegsgeschwindigkeit des PSA-Wertes suspekt ist. Und der nächste Schritt bei einer PSA-Werterhöhung wäre dann, nochmal das Ganze zu kontrollieren nach 4 bis 6 Wochen, also ob das nicht eine Verunreinigung ist durch beispielsweise Fahrradfahren, mechanische Reizung, Geschlechtsverkehr und dergleichen, wo der PSA-Wert auch falsch normal ansteigen kann.
Also ein Wert ist gar nicht so aussagekräftig, sondern man muss mehrere Werte in einer in zeitlichen Abstand dann praktisch vergleichen.
Exakt. Und ganz früher dachten wir, und dadurch ist der PSA-Wert auch ein bisschen in Verruf geraten, okay, wir haben einen Wert und dann können wir sagen, es ist was oder nee, es ist nichts und mit einer 100-prozentigen Sicherheit. In der Natur spielen ja viel mehr Sachen zusammen. Das ist viel komplizierter und deshalb ist der PSA-Wert sicherlich der sinnvollste Wert, den wir haben. Aber er muss ein bisschen mit Verstand und auch mit ein bisschen nachdenken und auch ein bisschen konservativ benutzt werden. Also wir können nicht über alle Leute den PSA-Wert auskippen, sondern den machen wir bei denen, wo wir Verdacht haben, bei denen, wo wir eine Früherkennung wünschen. Deshalb besprechen wir das natürlich auch mit den Patienten zuvor. Da können wir den sehr, sehr gut einsetzen.
Und wenn jetzt über einen längeren Zeitraum dieser PSA-Wert gemessen wurde und ich sag mal, ansteigt oder so eine Höhe hat, die Sie für, ich sag mal, grenzwertig halten, was wären dann die nächsten Schritte? Also wie geht man dann weiter als Patient?
Sie hatten dieses Problemfeld, Erstattung und so weiter angesprochen. Ich will es jetzt erstmal rein medizinisch sagen, wenn der PSA-Wert gerade bei jüngeren Patienten beispielsweise über einen Wert von 2 ist, kontrolliert man den nochmal und wenn der bestätigt über 2 ist, würde man eine weitere Abklärung machen. Nur vorweg, gerade bei Älteren sind diese Grenzwerte ein bisschen höher. Ab 70 ist es unproblematischer. Gleichzeitig ist es unproblematischer, wenn sehr, sehr relevante Nebenerkrankungen vorhanden sind. Also ich sage mal, wenn einer schon 3 Schlaganfälle, 4 Herzinfarkte hatte, dann kann man den PSA-Wert Bestimmungsmodus sicherlich ganz, ganz weit nach hinten stellen. Und wenn auf der anderen Seite der PSA-Wert erhöht ist, dann würde man als nächsten Schritt, und da ist Deutschland so ein bisschen anders im Moment noch als der Rest Europas, eine Bildgebung empfehlen. Und die Bildgebung wäre das MRT.
Ah, okay. Also das ist tatsächlich auch von den Krankenkassen wird das übernommen, das MRT oder?
Im Moment leider muss man sagen nicht. Das ist mehrfach Diskussion gewesen in den Fachgesellschaften im GBA. Also rein medizinisch macht es Sinn, aus einem relativ einfachen Grund, weil man möchte überlegen, der Mann hier mit dem PSA-Wert beispielsweise von 4, der braucht eigentlich eine Biopsie der Prostata. Aber wir wissen ganz genau, wenn wir mit Patienten PSA 4 bis 10 eine Biopsie durchführen, dass ungefähr 25%, also ein Viertel, hat einen Tumor. So, egal jetzt welchen.
Umkehrschluss 75% nicht. Also.
Richtig. Und Sie sehen ja durchaus auch die Sicht der Patienten, und das dürfen wir als Ärzte nicht vergessen. Wir machen da erstmal bei 100 Patienten, machen wir einen Großteil erstmal ein bisschen Unruhe, ohne dass eigentlich was dahinter steckt. So, da haben wir ein Problem. Besser machen können wir es, indem wir das MRT machen, weil das MRT sagt, okay, Freunde, die Prostata sieht in Ordnung aus, da ist nichts drin. Oder aber da ist eine Läsion, also ein auffälliges Areal. Und wenn du eine Biopsie nimmst, dann bitteschön nimm diese Biopsie aus dem Areal, was ich dir beschrieben habe. Da gibt es auch wieder Einteilungen. Das bedeutet, dass die Läsionen, also diese Auffälligkeiten, von den Radiologen genau angeguckt werden. Da wird geschaut, wie wahrscheinlich ist denn, dass das dort ein Tumor dahinter steckt. Können sich vorstellen, wenn Sie was Hochaggressives haben, was sehr suspekt ist, dann wäre das beispielsweise Likert oder Pirate Score, so heißt der, 5. Wenn das was Unspezifisches ist, kann es Pirates 3 sein, das heißt, kann was dahinter stecken, kann nichts dahinter stecken. Das heißt, wir haben immer die Möglichkeit, eine gewisse Risikostratifizierung durchzuführen, etwas näher kennenzulernen, was steckt denn wirklich dahinter.
Dadurch kann man halt auch alles ein bisschen passiver angehen und vermeidet wahrscheinlich Überbehandlungen. Das ist doch das, was Sie meinten bestimmt.
Überbehandlung ist genau das, was ich meine. Das ist ja das Problem, warum unter anderem der PSA-Wert in Verruf geraten ist. Und was wir nicht wollen, ist, diejenigen zu behandeln und gleichzeitig gehen uns andere durch die Lappen. Sondern ganz im Gegenteil, wir müssen unseren ganzen medizinischen Einsatz darauf setzen, diejenigen zu identifizieren, die ein hohes Risiko haben. Die anderen, gerade bei einer Erkrankung des höheren Alters, gerade bei wenig dolent, so sagt man, wenig problematisch verlaufenden Fällen, die müssen wir nicht diagnostizieren, die wollen wir nicht diagnostizieren.
Ja, ich finde das eine sehr, sehr tolle und löbliche Herangehensweise. Das hört man wirklich selten. Meistens bieten, ich sag mal, dann bestimmte Häuser einem ja immer das komplette Programm an und man wird als Patient sehr, sehr verunsichert. Aber was ich jetzt so vielleicht noch als Frage hätte oder wo ich jetzt weitergehen würde, ich habe jetzt, ich habe wirklich einen bösartigen Tumor, es ist wirklich ein Prostatakarzinom. Und ich bin jetzt unter diesen 25%, die Sie genannt haben, also ein Viertel wo die Biopsie durchgeführt hat, hat dann tatsächlich Prostatakrebs. Welche Möglichkeiten der Behandlung habe ich denn? Also hat sich da auch was getan in den letzten Jahren?
Das ist eine gute Frage. Es geht eigentlich weiterhin unter dieser Einschätzung, also ganz früher, so vor 20 Jahren, da haben wir gesagt, oh, das ist ein Prostatakarzinom, muss behandelt werden. Und da gab es zwei Möglichkeiten, das Thema von außen zu bestrahlen im Grunde genommen oder zu operieren per offener Operation. Mittlerweile verstehen wir mehr davon und können sehr gut die Patienten klassifizieren. Da muss man natürlich schon wissen, jede medizinische Klassifikation hat gewisse Limitationen. Also das heißt, es gibt immer mal wieder geringe Ausreißer und Statistik ist für den Arzt eine tolle Sache, weil man kann sagen, zu 80% sind sie in dieser einen Risikogruppe. So, die Patientensicht, die genau auf der anderen Seite ist, für den gibt es nur 0 oder 1. Für den gibt es nur, ich habe die Krankheit oder ich habe sie nicht. Also insofern kann man mit diesen Zahlen so richtig im Einzelgespräch nicht hantieren. Aber man kann doch Gruppen zusammenfassen, wo man sagt, Mensch, wissen Sie, ich glaube nicht, dass bei Ihnen eine Behandlung notwendig ist, weil Sie nur einen Prostatatumor haben, der in der Biopsie, in der MRT-Fusionsbiopsie beispielsweise ganz gezielt aus der MRT-Läsion eine Probe herausgezogen hat und wo wir gefunden haben, nachdem das auch histologisch, also vom Pathologen, vom gewebekundigen Arzt angeguckt worden ist, der gesehen hat, deine Zellen, die sehen gar nicht so schlimm aus. Die haben wir jetzt entdeckt, aber die haben wir wahrscheinlich sehr früh entdeckt und vielleicht müssen wir da gar nichts machen. Und diese neu erkannte Einschätzung, dass es Stadien gibt, die wir gar nicht behandeln müssen, sondern vielleicht nur überwachen müssen. Das gibt es seit ungefähr 5 bis 10 Jahren. Und das heißt Active Surveillance. Das heißt, nochmal zurückgesehen, vor 20 Jahren haben wir alles therapiert, bestrahlt, operiert oder vor 25 Jahren bestrahlt, operiert. Mittlerweile gehen wir so viel differenzierter vor. Und das ist auch eine Freude an der Medizin, wenn Sie den technischen Fortschritt sehen in der Diagnostik und auch in der Therapie, dass man da direkt was für den Patienten machen kann.
Apropos Diagnostik, ist es auch wie bei anderen Krebsarten, dass es dort Mutationen gibt und ich sag mal neue Marker, die es seit ein paar Jahren gibt, wo man vielleicht andere, smartere Medikamente einsetzen könnte?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die gibt es vor allen Dingen im weiteren Verlauf der Erkrankung. Und wir hatten jetzt gerade mal das durchgespielt, dass man diagnostiziert wird oder dass man ein MRT hat, dann wird man diagnostiziert. Und dann wäre eigentlich der nächste Schritt zu sagen, ist es ein Niedrigrisikotumor? Und für den kommt dann die eben genannte aktive Überwachung in Frage. Das heißt, vierteljährliche PSA-Wertkontrollen, ein Jahr später nochmal eine Biopsie. Und dann wissen wir, das kann sein, dass sich dieser Tumor mal entwickelt, gerade über die nächsten 5, 6, 7, 8 Jahre. Aber die Zeit bis dahin, die haben wir ganz ohne größere Probleme verstreichen lassen. Da haben wir keine Therapie gemacht, sondern haben den Patienten im Grunde genommen unter dieser Surveillance, unter dem Anschauen behandelt. Und die Entscheidung, um auf ihre Marker zu kommen, ob man nicht vielleicht doch etwas macht, beispielsweise eine Operation oder eine Bestrahlung, die beide onkologisch gleichwertig sind, das hängt zunehmend von bestimmten Markern ab. Und es gibt beispielsweise Marker, die an den Tumoren eine Rolle spielen, aber auch Co-Marker. Und da kommt wieder die Familienanamnese in Frage, wo man vermutet, auch wieder als Analogie zum Brustkrebs, dass bestimmte Patientencharakteristika, wie beispielsweise bestimmte Mutationen in der Keimbahn dazu führen, dass man sagt, Mensch, aktive Überwachung, das ist eine gute Sache, aber ich mache es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr subtil, also sehr regelmäßig, vielleicht eine Untersuchung mehr, vielleicht eine Biopsie mehr, oder ich bin da doch großzügiger, eine Therapie Indikation zur Operation oder zur Bestrahlung zu stellen. Einfach weil diese Marker bekannt sind, wo wir wissen, da kann dann auch der Verlauf mal ungünstig sein.
Ja, da hätte ich noch eine Frage, und zwar beim Lungenkrebs, also für mich war es ja überlebenswichtig, eine Mutation zu finden. Gibt es solche Situationen auch beim Prostatakarzinom, dass man sagt, da gibt es jetzt eine Mutation XY, die dafür sorgen kann, dass ein Patient mit metastasierenden Krebs noch eine zweite Chance erhält, so wie ich?
Eine sehr gute Frage. Also Sie zielen da eigentlich auf ein ganz neues Feld, was sich da auftut. Ich hatte vorhin mal gesagt, so früher haben wir nur bestrahlt, nur operiert. Dann hatten wir noch eine schlecht sitzende Chemotherapie. Mittlerweile wissen wir schon, was ich so angedeutet hatte, dass wir bei der Auswahl der Therapie am Anfang schon auf solche Faktoren, wenn wir Kenntnis davon haben, Rücksicht nehmen. Ich nenne ein Beispiel, wenn Sie jemanden haben, wo die Schwester Brustkrebs hatte, die Mutter ein Pankreaskarzinom und dann vielleicht noch diverse andere Tumore in der Familie. Wenn derjenige Patient frühzeitig mit einem Prostatakarzinom diagnostiziert wird, dann tue ich persönlich mich schwer, den einfach unter dem Standard Active Surveillance laufen zu lassen, sondern dann würde ich dem wirklich, wirklich, wirklich sehr ans Herz legen, dass der ganz regelmäßig diese Chose überwacht, insbesondere wenn er jünger ist, weil wir wissen, dass die Marker uns in der Diagnose weiterbringen. In der Diagnose weiterbringen tun sie uns aber auch bei der Therapie und speziell bei metastasierten Tumoren. Tumore, die eigentlich nicht mehr auf die normale Hormontherapie sprechen, da wissen wir, dass beispielsweise die ganz neue Gruppe von PARP-Inhibitoren, das sind so Enzyme, die im Rahmen der DNA-Reparaturgene, wenn sich eine Zelle teilt und wenn dann ein Defekt entsteht an der DNA-Replikation, an der DNA-Verdopplung, da wirken diese Reparaturmechanismen, und die kann man gezielt durch beispielsweise diese PARP-Inhibitoren hemmen. So, und wir wissen, dass bestimmte Mutationen, und da sind wir auch bei BRCA2 vor allen Dingen mit ganz relevanten Einschränkungen, auch eventuell BRCA1, die beim Prostatakarzinom eine Rolle spielen. Und wir wissen jetzt, dass wir gerade metastasierte kastrationsresistente, also hormontaube Tumore, die nicht mehr auf eine Standardhormontherapie reagieren, dass wir da sehr frühzeitig auch so eine Testung machen. Da gucken wir bei den Patienten, wie sieht's denn aus, was ist da in der Keimbahn los und was ist vielleicht diese PARP-Inhibitorengruppe eine ganz neue medikamentöse Therapie, die man für wenige Patienten, das sind nicht viele, aber ob man denen damit helfen kann. Und da tut sich der technische Fortschritt enorm für den Patienten auswirken.
Ja, das, also diese PARP-Inhibitoren, ich schiel da auch schon immer nach links und rechts, weil ich natürlich als BRCA2 Keimmutant, sage ich mal, mit meinem Lungenkrebs auch immer, ich sag mal, hoffe, dass diese Grenzen aufgebrochen werden, dass verschiedene Organe praktisch gar nicht mehr Thema sind, sondern dass es einfach nur die Treibermutation oder die Keimbahnmutation zählt und man, ich sag mal, Medikamente aus dem Brustkrebsbereich, Prostatakrebsbereich oder ja, was es sonst noch so für Krebsarten gibt, dass man diese Medikamente, man nennt es ja Off-Label, aber tatsächlich einfach auch für andere Tumorarten verwenden kann. Das spielt ja ein bisschen in die Richtung, ne?
Das spielt exakt in die Richtung und dafür ist relevant, dass man weiß, was da los ist, zum einen im Tumor als auch in dem Patienten. Das heißt, was hat denn dazu geführt, dass ein Lungentumor da ist, dass ein Brusttumor, ein Ovartumor, ein Pankreastumor da ist? Und da wissen wir, dass die wahrscheinlich zusammenhängen. Und wenn man sich die Familien anguckt, und da sind wir gerade dabei, ein großes Forschungsprojekt aufzusetzen, dass wir glauben, wir müssen mehr diese Familien behandeln, beispielsweise, wo wir diese Erkrankungen haben, die in Form verschiedener Tumore ihr Gesicht zeigen. Aber im Grunde genommen liegt dem zugrunde eine gewisse Mutation in der Keimbahn und eine gewisse Anfälligkeit, dass dann ein Brust, ein Bauchspeicheldrüsen, ein Ovar oder vielleicht auch ein Prostatakarzinom daraus entsteht. Da muss man sagen, das ist so, dass das nur ein Teil der Patienten betrifft. Und ein Teil bedeutet, dass dann wirklich die überwiegende Mehrzahl das nicht hat. Aber wenn man für einen Patienten sowas dann rausholen kann und das entdeckt und sieht, es ist ein ganz neues Target, ein ganz neues Ziel für eine Therapie, es ist nicht nur für den Patienten mit deutlich in der Regel schonenderen Therapien und gut verträglichen und sinnvollen Therapien verbunden, sondern auch natürlich für den Arzt erfüllend.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube auch, dass für meine Ärztin ja solche Medikamente, die dann statt, ich sag mal, bei mir war am Anfang so 3-4 Monate irgendwo die Rede im ersten Klinikum und dann bei meiner Zweitmeinung hieß es auf einmal, ja, es gibt noch Plan A, B, C. Ich glaube, dass auch als Arzt ein viel schöneres Arbeiten ist, wenn man die Patienten öfter und in einem viel besseren Zustand dann auch sieht, ne?
Das Beste ist, wenn man viele Werkzeuge im Koffer hat, ne?
Ja, genau. Ja, und gerade, was Sie schon sagten, es trifft für wenige zu, aber für die ist es dann auch echt essentiell und hochwichtig.
Vielleicht noch eine Sache. Sie hatten Zweitmeinungen angesprochen und wenige zutreffen. Man ist ja an der Monokausalität orientiert als Mensch, jeder Mensch. Sagt man, warum habe ich das denn gekriegt? Ja, weil damals hast du das und das gemacht, bums, jetzt hast du das gekriegt. So. Oder du hast es gekriegt, weil das eine Gen ist umgekippt und deshalb ist es so. Ja. Ich persönlich glaube, je tiefer man da immer einsteigt, ist es dann doch irgendwie komplexer. Das heißt, eine ganz einfache Monokausalität kriegen wir so meist bei den meisten Krankheitsbildern dann doch irgendwie nicht hin. Wir wissen, dass es viel Zusammenspiel ist und wir brauchen da auch große Patientenkollektive, um erstmal Zusammenhänge zu erkennen. Und deshalb ist es auch so wichtig, was ich vorhin angesprochen hatte, dass wir ein großes Forschungsprojekt, das sind 4 Universitäten, die wir wie so ein Salmi über Deutschland verteilen, mit dem wir anfangs jetzt erstmal probieren zu gucken, wie häufig sind denn bestimmte Mutationen überhaupt bei bestimmten Prostatakarzinom-Patienten. Also wir müssen da schon erstmal bei Grundlagen anfangen, dass wir wissen, das sind 8%, 10%, 12% in einer bestimmten Prostatakarzinom-Kohorte, um dann zu sagen, und wer könnte von denen denn eventuell für Medikamente in Frage kommen? Das hatten wir jetzt gerade angeschoben. Und interessant für uns ist vor allen Dingen, dass ein Stempel BRCA2 beispielsweise nicht unbedingt BRCA2 bedeutet, sondern da ist der Austausch mit den Humangenetikern besonders wichtig, dass sie auch wieder, vielleicht auch ein bisschen vergleichbar zum PSA-Wert, nicht unbedingt ein Label umhängen und dass man denkt, Mensch, das habe ich jetzt. Sie hatten vorhin das Wort Keimmutant gesagt, Keimmutant, sondern dass man es da auch vielleicht mit ein bisschen Lockerheit sieht und sagt, es kann immer noch relativ viel dazwischen passieren. Also ja, das sind manchmal ungünstige Parameter. Ja, es ist besser, vielleicht sowas auch nicht zu haben, als es zu haben. Und trotzdem gibt es die Ausnahmen, wo das irgendwie ganz anders läuft. Und das bringt unser naturwissenschaftliches Monokausalitätsverständnis dann immer doch so an gewisse Grenzen. Und da erkennen wir, da müssen wir als Forscher weitermachen, brauchen wir große Fallzahlen und dann können wir besonders gut was daraus holen.
Ja, aber deswegen bin ich auch bei euch zum Beispiel oder bei Ihnen, weil es sind ja nicht alle Forscher und alle sind nicht so weit. Ich versuche natürlich das möglichst Beste rauszuholen, dass jemand weiterdenkt über die Grenzen und deswegen, ja, bin ich sehr, sehr froh, dass Sie das so berichten. Also mir macht es gerade wieder Mut, dass da noch mehr kommt und mehr Daten ausgewertet werden. Aber vielleicht nochmal zurück, ich sag mal nicht zu den Normalos, aber vielleicht zu dem Alltag von Ihnen. Nicht jetzt die Forschung, was BRCA2 betrifft, sondern was hat sich denn bei den normalen, ich sag mal, Behandlungsmethoden, Operation und Bestrahlung, ich sag mal, Bestrahlung vielleicht, ich heb das oder pack das gleich mal in meine Frage mit rein, nicht, dass Sie sich überfahren fühlen, aber zum Beispiel wie bei Lungenkrebs, Metastasen im Kopf gibt es ja so Gamma und Cyberknife. Ich hatte auch mal gelesen, dass es auch das für Prostata geben soll. Und vielleicht können Sie auch noch mal sagen, ob es auch irgendwas sich bei den Operationen getan hat, also vielleicht die beiden Felder.
Ja, das ist eine gute Frage. Und zwar, wenn man sich die Therapien anguckt, ist es so, dass gerade in der Strahlentherapie und auch in der Operation sich viel getan hat. Konkret bei der Operation haben wir früher immer offen operiert. Mittlerweile operieren wir nahezu überwiegend mit dem Roboter. Es gibt noch Einzelfälle, die wir offen operieren. Roboter ist es auch so, dass es nicht mehr nur ein System gibt, ein Hersteller, der lange doch der zentrale Player auf dem Markt war. Mittlerweile gibt es mehrere und auch gerade wenn man nach Asien schaut, wo Technologie sehr schnell nach vorne geschoben wird, dort gibt es sicherlich 30 bis 50 Anbieter und da werden wir sicherlich auch technologiegetrieben und dann durch die Inkorporation, also Hereinnahme von Bilddaten in Zukunft noch viel erleben. Bei der Strahlentherapie, das ist ja ebenfalls ein technisch abhängiges Medium, da macht die Planung von Strahlentherapien, aber auch die Auslieferung der Strahlentherapie die große Bedeutung. Und auch da gibt es Fortschritte, die MRT-gesteuerten Bestrahlungen, neue Bestrahlungspläne und Strahlengerätschaften, die eine hohe Organdosis erreichen und in dem umliegenden Gewebe wenig Gewebe zerstören. Man will es ja eigentlich so, dass man auf den Millimeter genau die beispielsweise Prostata bestrahlt und nach der Bestrahlung einen Millimeter daneben idealerweise gar keine Dosis hat. Das ist ja der Wunschtraum und das lässt sich mit einzelnen Strahlenquellen gut erreichen. Allerdings ist die Prostata ein Organ, die sich bewegt. Durch Blasenfüllung, durch Darmbewegung, rauf, runter. Das heißt, wenn Sie ganz, ganz präzise auf einen Millimeter bestrahlen, vielleicht auch mit einer hohen Dosis und die sich bewegt, dann haben Sie so ein bisschen so ein Problem. Das muss man deshalb nachführen. Und da gibt es technische Änderungen und Sie hatten das Cyberknife angesprochen. Das ist letztendlich eine Strahlenquelle, die sehr flexibel auf so eine Art speziellen Roboterarm montiert ist. Da ist es so, dass man damit ebenfalls gut die Strahlung nicht dosieren, aber vor allen Dingen ausrichten kann. Aber die Besonderheit bleibt, dass die Prostata ein bewegliches Organ ist. Deshalb macht man manchmal Goldmarker rein in die Prostata, um zu gucken, wo die Orientierung ist. Das kann man dann immer in einer Strahlenquelle ansehen. Und es ist zu erwarten, dass in Zukunft gerade durch die Hinzunahme der Bildgebung, beispielsweise der MRT, die ja sehr gut ist für die Prostata-Diagnostik, noch weitere Verbesserungen und Präzisierungen im Bereich der Strahlentherapie zu erwarten sind. Sicherlich genauso wie die Roboteroperation und bei der chirurgischen Herangehensweise ebenfalls noch für Veränderungen sorgen werden.
Sorgt das denn beides? Also es hört sich ja beides feiner an, also die Operation mit dem Roboter und auch die, ich sag mal, viel genauere Bestrahlung. Sorgt das auch dafür, dass dieser große Angst, ich sag mal, Klotz, den viele Prostatapatienten haben, Impotenz, dass der weniger wird, also dass diese ganzen Nebenwirkungen, die entstehen, auch praktisch durch dieses feine Herangehen dann auch größtenteils vermieden werden oder zurückgehen?
Ja, das bessere Zielen und das präzisere Operieren, das genau führt dazu. Also Inkontinenz, Impotenz sind Nebenwirkungen, die einfach durch die anatomische Lage ein Problem sein können. Die Prostata hängt vorne am Schließmuskel, oben an der Blase, links und rechts sind die Gefäßnervenstränge für die Potenz. Wir haben hier für die Potenz ein Neurosafe-Verfahren entwickelt, wo wir diese Gefäßnervenstränge wegklappen können während der Operation über Schnellschnitte, über den direkten Austausch mit der der Pathologie sicherstellen können, dass dort kein Tumor an Rand ist und erst diese Gefäßnervenstränge nachresizieren, wenn da tatsächlich Tumor ist, also wenn es notwendig ist. All solche Verfahren sorgen dafür, dass man bessere funktionelle Ergebnisse hat. Und doch, wenn eine Inkontinenz oder eine Impotenz auftritt, gerade Inkontinenz ist selten, sehr selten, kommt aber dennoch vereinzelt vor, dann ist das eine riesen einschränkende Lebensqualität und das muss man natürlich immer gut abklären bei der Indikationsstellung und auch natürlich im Patientengespräch vor dem Eingriff.
Sie hatten vorhin ja genannt, dieses Wait-and-See, ich sag mal, Prinzip, das hört sich ja genauso an. Lieber, ich sag mal, vorsichtig sein, schauen, ob es wirklich weg muss und dann entscheidet man, wie man weiter operiert. Macht für mich auch wieder Sinn, finde ich schön, dass Sie ja diese Art von Therapieform wählen, dass Sie da, ich sag mal, so eine mit ziemlich Weitblick behaftete Therapieform wählen. Was ich auch oft gehört habe, dass Prostatapatienten eine Knochenszintigraphie machen, weil wenn es metastasiert, oft Richtung Beckenskelett irgendwie geht. Ja, wie finden Sie das heraus oder wie verfahren Sie dort, um das auszuschließen?
Staging-Untersuchung, das heißt, nach der Diagnosestellung will man natürlich wissen, ob der Tumor idealerweise nicht gestreut hat, ob das dann etwas für medikamentöse Einsätze ist oder aber für ein Lokalverfahren. Klassischerweise wird das über die Szintigraphie gemacht, so wird es auch noch in den Leitlinien empfohlen. Allerdings gibt es mittlerweile ein deutlich sensitiveres Verfahren. Das ist die sogenannte PSMA-PET-CT, bei der ein Oberflächenmarker von Prostatakarzinom-Metastasen oder auch von Prostatakarzinom-Zellen an ein Radionukleid gebunden ist, wo dann dargestellt werden kann, ob dort Metastasen vorhanden sind oder nicht. Das ist allerdings im Grunde genommen in Deutschland aktuell kein Standard, sondern mehr im Rezidivfall nach einer Primärtherapie, Bestrahlung, Operation kommt es zum Tragen.
Okay, also ist das, ich sag mal, ähnlich dem PET-CT, was ich ab und zu dann auch machen muss, damit man ausschließen kann mit solchen Markern, dass irgendwo Fernmetastasen entstehen. Also so ein ähnliches ist dieses PSMA, haben Sie es eben genannt, ne? PSMA-CT.
Ja, es ist halt eine funktionelle Bildgebung. Es wird ein Stoffwechselmolekül oder aktiv genutzt und das andere ist eine morphologische Bildgebung. Wenn Sie ein CT nehmen beispielsweise, da wird die Morphologie der Struktur, die Sie angucken wollen, ob es jetzt der Lymphknoten ist, also die Größe, die Textur und sowas untersucht. Und bei PET-CT-Verfahren, nuklearmedizinische Domäne ist das ja, da gucken Sie an, wie aktiv das ist.
Ja, jetzt haben wir eigentlich schon alles besprochen. Also A, wie man den PSA-Wert richtig lesen und deuten kann. Also nicht zu schnell schießen, immer mal schauen, wie sieht's denn überhaupt aus? Ist es überhaupt notwendig, eine Biopsie durchzuführen? Wir haben die Behandlungsform durchgesprochen. Wir haben Erneuerung auf dem Markt. Also wie gesagt, PARP-Inhibitoren, robotergestützte Operation. Und auch feinere Bestrahlung besprochen. Was machen Sie aktiv vielleicht oder was würden Sie aktiv auch allen Männern? Wir haben ja hier das Forum. Wir können ja unser Wort jetzt an mehrere Männer richten. Was machen Sie in Richtung, Vorsorge vor der Vorsorge? Auf was soll man achten? Es gibt ja verschiedene, Hinweise, habe ich schon gelesen. Blut im Urin. Blut im Ejakulat. Was gibt es noch für Anzeichen, wo Sie sagen, Mensch, jetzt müsst du aber spätestens mal eben den Urologen aufsuchen?
Generell fürs Prostatakarzinom, es gibt da nicht so richtige Symptome, die mit einer Erkrankung im Frühstadium verbunden sind. Was Sie schon angesprochen haben, das sind entweder Symptome einer Entzündung oder das sind Symptome von einem weit fortgeschrittenen Tumor. Ich glaube, das beste, zwar mit Limitationen belegte, aber das beste vorhandene Screening-Instrument ist weiterhin die PSA-Wertbestimmung beim Urologen in Zusammenhang mit einer zeitlichen Einordnung. Das heißt, wenn Sie einen PSA-Wert haben und sich den dann auch zu Hause mal irgendwo aufschreiben, wenn Sie umziehen, wenn Sie den Urologen wechseln und so weiter, dass Sie den haben und dass man den dann noch einordnen kann. Das ist sicherlich eine gute Vorsorge fürs Prostatakarzinom. Allgemein sind Männer ja doch durchaus eher Vorsorgemuffel, sicherlich für die Tumorerkrankungen. Und da muss man durchaus eher überlegen, was noch andere große Tumorerkrankungen sind, und das ist die Darmkrebsvorsorge und das ist das Melanom, also die Hautkrebsvorsorge. Die drei großen Sachen bei Männern sind sicherlich wichtig, und dann muss man sehen, woran sterben denn im hohen Alter Männer. Eine Hälfte, grob gesagt, statistisch stirbt am Tumor und die andere Hälfte an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also bewegen, Gewicht runter, wenig Zucker, all das, was keinen Spaß macht, aber was man doch machen muss. Und,
Bewegung habe ich oft gelesen bei Prostata, und ich war ja auch ein Büromensch. Also ich habe auch gleich gedacht, ja, dieser Mittagsgang, den man immer machen sollte, das hat schon Sinn, ne?
Also zu der Bewegung, das ist ein ganz, ganz wichtiger Parameter, auch gerade beim Prostatakarzinom. Letztendlich für alle Tumoren wissen wir, dass zum einen die Nebenwirkung von Therapien, egal welche Therapie, ob das eine harte Chemotherapie oder aber eine mildere Hormontherapie ist, beides ist bei Bewegung, bei Sportlichkeit und so weiter mit deutlich besseren Nebenwirkungsprofilen, das stecken die Patienten viel besser weg, viel weniger Schlafstörungen, viel weniger Fatigue und so weiter verbunden. Und da wurde jüngst etwas sehr Gutes im JAMA Oncology, das ist eine sehr hochkarätige amerikanische Zeitschrift der Onkologen, publiziert. Das hat mir gut gefallen. Ein paar Sachen haben mir auch nicht gut gefallen, deshalb haben wir da ein Editorial Comment dazu oder so einen Leserbrief letztendlich geschrieben. Und zwar, die haben die Bedeutung von Sport für Prostatakarzinom-Patienten untersucht, und zwar haben sie diese ganzen Variables, also Pulsuhren, Bewegungstracker auf dem Handy, dann so Hometrainer mit Bewegung und Ernährungs-Apps und so weiter eingesetzt, um die Ernährung bei Prostatakrebspatienten anzupassen. Und das war extrem gut gemachte Studie, hatte Limitationen, aber vom Aufbau, dass man für den Patienten eine Möglichkeit gefunden hat, Junge, du kannst da einfach mitmachen. Indem du dich gut bewegst, 5000 Schritte, dreiviertel Stunde Sport, alle zwei Tage, das bringt was. Und das fand ich beeindruckend, weil da eine ganz neue Tür aufgeht. Normalerweise kommen die Patienten zum Arzt und sagen, ja, was soll ich machen? Und dann sagt man, ja, bewegen Sie sich. Aber da wurde zum ersten Mal geguckt und gesagt, ja, machen Sie mal bitte 5000 oder 7000 Schritte zu dem Zeitpunkt. Und mit so einem Schrittzähler hat man dann ja auch keine Ausredemöglichkeit. Das kommt man ja von sich selber.
Nee, das stimmt. Und es ist ja auch dann endlich mal nachgewiesen. Ne? Es war ja sonst immer ziemlich, ja, ich sag mal, nicht greifbar. Man hat immer gesagt, ja, die Studien, Bewegung oder Essen, ja, da machen lange keine mit. Aber wenn Sie sagen, das ist da endlich mal nachgewiesen worden, das ist ja auch dann, ich sag mal, gut, wenn man sowas dem Patienten auch zeigen kann. Schwarz auf weiß bringt immer mehr, finde ich, als wenn man sagt, ja, ich bin der Meinung, das hilft was. So geht es mir auf jeden Fall. Ich finde, Krebspatienten hören sehr stark auf Studienergebnisse. Deswegen freut mich eigentlich das sehr. Vielleicht kriege ich die ja rausgesucht und kann die nochmal als Link anheften an die Shownotes vom Podcast. Das wäre ganz gut. Ja, ich habe aber noch eine, vielleicht eine Abschlussfrage oder Abschlussaussage. Denn es ist nicht wie beim Lungenkrebs, sondern die Erfolgsquoten beim Prostatakrebs sind erheblich höher. Also da war ich sehr erfreut, als ich das gelesen habe. Da liest man sehr oft von 90% nach 5 Jahren. Ist das so? Also können Sie das bestätigen?
Ja. Also das ist entscheidend, wie bei jedem Tumor, dass dort das Erkrankungsstadium eine große Rolle spielt. Wenn man beispielsweise jemanden operiert oder bestrahlt und der ein organbegrenztes Stadium hat. Und dann muss man überlegen, wie man das Rezidiv, also das Wiederauftreten des Tumors definiert. Wenn man das über ein biochemisches Rezidiv, also alleinigen PSA-Wertanstieg, der erstmal noch gar nicht wehtut, der gar nichts macht, der im normalen klinischen Rezidiv, also Auftreten von Lymphknoten und so weiter, vielleicht 5-6 Jahre vorausgeht, wenn man so etwas zugrunde legt, dann kriegt man sicher 90%, 95% in einigen Fällen ohne Probleme geheilt. Und wenn man dann sagt, nach 10 Jahren sind das vielleicht immer noch 90% oder vielleicht 87%, und wenn der Patient 70 war bei Erkrankung plus 10 Jahre, dann ist er 80. So, das sieht auf einer Seite, zeigt das sehr deutlich die Krux beim Prostatakarzinom, dass wir die richtigen Patienten aus wählen, die richtigen erwischen, auf der anderen Seite nicht zu viel machen und dann natürlich auch wissen, das Alter ist eigentlich der relevanteste Parameter, das allgemeine biologische Alter für das Auftreten eines Prostatakarzinoms und natürlich auch für die sogenannte Other-Cause-Mortality, also der Schlaganfall, der Herzinfarkt und so weiter.
Also ich finde sehr mutmachende Worte für Krebspatienten, weil die meisten, ja, die nehmen so eine Krebsdiagnose, egal welcher Art, also egal welches Organ, immer als todbringende Nachricht. Und da hat mich diese Zahl über 90% oder 90% schon schwer beeindruckt. Ja, wir kommen so langsam zum Ende, Herr Dr. Budeus. Haben Sie noch irgendwas, was ich vergessen habe, wo ich da nicht nachgefragt habe oder was Ihnen noch so ein bisschen, ich sag mal, im Hinterkopf schwirrt, was gesagt werden muss?
Ich glaube, für die Diagnosestellung und Therapie und auch zur Einordnung des Prostatakarzinoms, da haben wir ja alles einmal angerissen. Und ich glaube auch, dass der niedergelassene Urologe oder vielleicht auch der Hausarzt da sicherlich ein guter Ansprechpartner ist, um genau das, was Sie sagen, diese Angst zu nehmen. Weil das ist ja so ein gewisser Rollladen, der darunter geht. Wenn man dem Patienten nach der Diagnose sagt, so wissen Sie, das ist ein Prostatakarzinom, dann halt nur noch Karzinom nach und dann wird gar nichts mehr aufgenommen. Und wenn wir wissen, dass wir da in bestimmten Stellen gar nichts machen müssen oder aber, dass wir auch bestimmte Therapieformen haben, wo wir die alle heilen und dass wir an sich auf einem sehr guten Weg sind, dass wir jetzt durch das zugewonnene Verständnis, wie das alles so zusammenhängt für bestimmte Subgruppen, beispielsweise auch wie BRCA2-Patienten, zumindest vom Verständnis her Sachen anbieten können. Ich glaube, da kann man dem Patienten Mut machen und Ihnen kann ich auch nur sagen, dass ich das total gut finde, dass Sie das so anpacken, weil man ist gezwungen, sich nochmal mehr und mehr in die Patientensicht hineinzuversetzen und zu sagen, was ist denn eigentlich das Kernproblem, das Kernbedürfnis von dem Patienten. Da stellen Sie ja genau die richtigen Fragen in genau die richtige Richtung.
Das ja, vielen Dank. Ja, für mich an erster Stelle ist nämlich immer das Überleben. Deswegen haben wir uns beide auch kennengelernt, weil jemand sagte, pass auf, Richtung BRCA2 und über Grenzen hinwegzudenken, ist das genau der richtige Mann. Deswegen bin ich auch froh, dass Sie bei mir im Podcast zu Gast waren. Ja, wir sehen uns ja jedes Jahr wieder, also einmal im Jahr mindestens. Und ja, ich bin gespannt auf Ihr Forschungsprojekt. Auch da, ja, hoffe ich oder bin ich gespannt, welche Ergebnisse dabei rauskommen. Wenn Sie mich irgendwo brauchen, bin ich natürlich auch dabei.
Gerne, komme ich extrem gerne drauf zurück, auch wenn wir da schon alle spruchreif ist, wenn man das nochmal ein bisschen weiter ausrollen wollen, weil das ist ja zunehmendes Ding, dass man sehen muss, das betrifft wenige. Und wenn wir da kurzfristig immer die richtigen Leute ansprechen können oder erreichen können, dann ist ja allen geholfen.
Genau, da würden wir auch dieses Format dann wieder wählen oder unsere Instagram-Seite, um vielleicht noch ein paar Probanden oder BRCA2-Kandidaten dann zu finden. Ja, vielen Dank fürs Gespräch, Herr Dr. Budeus. Und ja, ich hoffe, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Danke für die Einladung. Alles Gute. Tschüss.
Danke. Ciao.
Das war Krebs, was nun? Abonniert diesen Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Und solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, kontaktiert uns gerne per E-Mail an post@krebswasnunpodcast.de oder via Instagram.